Apfel C, Apfel V.
Fertig ist die Alienschau.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Er musste sich gegen schmierige Space-Trucker zur Wehr setzen. Seine Königin gegen eine Übermacht waffengeiler Marines verteidigen. Miesen Mördern und Vergewaltigern ein Schnippchen schlagen. Und dann auch noch widerlichen Wissenschaftlern die Stirn bieten. Nun blickt der Xenomorph seiner bislang hässlichsten Gefahr ins Gesicht, der Gen Z. Wie sich unsere freundliche Zuckerschnute aus dem All gegen die Weltraum-TikToker so schlägt und ob sein neuester Streich qualitativ an glorreiche und längst vergangene Zeiten heranreicht, das erfahrt ihr jetzt bei euren Alien-Experten von der Screenshotopol.
Bevor wir aber mit euch durch das Uncanny Valley des Fanservices schreiten, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, freuen wir uns über jedes Abo, das ihr uns dalasst. Außerdem sind wir gespannt auf eure Kommentare zu Alien Romulus und zu unserer heutigen Folge. Die könnt ihr zum Beispiel auf Spotify hinterlassen oder auf Instagram, da findet ihr uns @screen_shots_podcast. Und selbstverständlich geht uns so richtig das Herz auf, wenn ihr uns mit euren Freunden, Feinden und Familien teilt.
Nun aber schnell die Pulse Rifle schultern, denn jetzt legen wir los mit unserer Review zu Alien Romulus oder auch Alien die Checkliste. Ich bin Philipp.
Und ich bin Lukas. Ja, Philipp, wie war deine Erwartungshaltung zu dem Film?
Die war begrenzt vorhanden. Ich habe mich allerdings drauf gefreut nach den ersten Trailern, weil der Look des Films auf den ersten Blick jetzt sehr schick war, sehr an die alten Teile erinnert hat. Und ich dachte, irgendwie doch mal wieder nett in diese Welt einzutauchen. Inhaltlich warte ich wenig Erwartungen. Und bei diesen ganzen Sequels, die dann ja auch Jahre später immer wieder kommen, das ist ja immer so eine Sache. Man fragt sich, braucht es das denn wirklich noch? Ja, war aber mal wieder auf die Welt gespannt. Wie war es denn bei dir?
Also du warst ein bisschen optimistischer als ich. Also ich bin auch mit gar keiner Erwartungshaltung ins Kino gegangen. Aber weil wir ja vorher, wollten wir ja eigentlich fast alle Teile besprechen, haben wir nicht geschafft. Wir haben Alien und Aliens besprochen, aber Alien 3, 4, Prometheus und Covenant reichen wir dann nach. Ich bin jetzt so immer noch so ein bisschen, wir sind beide noch so ein bisschen im Alien-Kosmos drin, weil wir uns damit jetzt in jüngster Vergangenheit beschäftigt haben. Deswegen hatte ich schon eine gewisse Lust auf den Film, aber meine Erwartungen waren sehr niedrig einfach, weil der letzte Covenant doch schon ein ziemlicher Rohrkrepierer war.
Ja.
Inhaltlich. Visuell ist, glaube ich, kein Alien-Film ansatzweise schlecht. Das kann man wirklich keinem Alien-Film vorwerfen. Außer vielleicht den Alien vs. Predator rein. Aber das sind ja Spin-Offs in dem Sinne. Und die thematisieren wir ja auch nicht, weil die sind eigentlich echt Schund. Aber ja, dann ging der Film los. Und ja, du hast recht gehabt. Der Film sieht schon echt verdammt gut aus. Das muss man sagen. Es war eine willkommene Abwechslung. Weil der Film ja, und wir nehmen den jetzt natürlich komplett auseinander. Das heißt, es werden auch einige Spoiler fallen, aber wir machen eine Spoilerwarnung. Deswegen geben wir jetzt am Anfang eine kurze Kritik ab, wie wir den Film fanden, und müssen dann einfach in die Vollen gehen, weil sobald wir hier Plotpoints besprechen, dann seid ihr einfach gespoilert. Deswegen willst du eine kurze Handlungszusammenfassung machen und dann vielleicht dann direkt in die Kurzkritik übergehen.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Der Plot ist auch mal wieder, das haben wir öfter relativ schnell erzählt, es beginnt alles in der immerwährend nächtlichen Weyland-Yutani-Kolonie der Jackson Star Mining Corporation, wo eine Gruppe junger und ziemlich ausgebeuteter Arbeiter rund um das Waisenkind Rain ihren Mut zusammennimmt, um Kryo-Schlafkammern von einer, wie sie zumindest glauben, verlassenen Raumstation zu stehlen, die im Weltall direkt über ihnen kreist. Und das soll die weitere Reise nach Ivaga 3 möglich machen, einem Planeten, wo die Sonne scheinen soll und wo eine bessere Zukunft wartet. Es stellt sich dann jedoch relativ schnell heraus, dass die Renaissance, so der Name der verlassenen Anlage, ebenfalls Weyland-Yutani gehört und einst als eine Forschungs- und Entwicklungsbasis ja, für die Weiterentwicklung der menschlichen Evolution, so viel darf ich jetzt schon mal verraten, voranzutreiben. Und natürlich ist die leer geglaubte Station nicht annähernd so leer wie gehofft. So, das erstmal so als kleiner Einstieg. Den Rest kann man sich, wenn man Alien-Filme schon mal gesehen hat, ungefähr denken. Gehe ich mal von aus.
Ja, was glaubst du, für wen ist der Film?
Lustig, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich hatte das so ein bisschen, die Frage habe ich ja bei Ghostbusters Frozen Joghurt, nee, wie ist er, Frozen Empire, ja. Habe ich dir auch gestellt. Und ich kann es nicht so richtig sagen. Also es ist, man war während des Filmguckens so ein bisschen immer hin und her gerissen mit der Antwort. Man dachte so, ja, das ist jetzt für alt hergebrachte Fans, das ist jetzt für komplette Alien-Neulinge. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, wie groß die Alien-Fanbase ist. Das Kino war relativ voll, ne? Als wir
gut, jetzt das vor kurzem drin waren. Das war ja auch am Release-Tag. Wir waren ja donnerstags drin. Haben den Film im O-Ton gesehen, was rückblickend nicht die beste Entscheidung war. Weil ja. Der Ton, zumindest die Center-Speaker, wo die Stimmen rauskommen, irgendwie nicht so ganz gut justiert war. Und es spielt ein Brite mit, du verstehst einfach no fucking
gar nichts,
word.
Gar nichts, ja. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, das Problem hatten wohl viele. Ja. Also auch Englischsprache, also auch in amerikanischen und englischen Kinos, dass irgendwie Dialoge irgendwie sehr stark nach hinten gemischt sind. Und das hatte ich wirklich selten in einem Film, dass man, also man hat ja entweder, dass alles scheiße klingt, aber dass die Dialoge so mupfig und so hinten waren, ja, war schwierig. Also musste ich sehr anstrengen, wobei es natürlich auch nicht das klassische Dialogkino ist. Das ging dann doch irgendwann so. Ja, genau.
Ja, also um die Kurzkritik so ein bisschen abzurunden, für wen ist der Film? Ich denke, der ist schon für Alien-Fans, weil das ein absolutes Zitate-Festival ist, ein Fanservice-Film, noch und nöcher. Aber auch auf der anderen Seite auch ein handwerklich sehr, sehr gut gemachter Film. Das muss man wirklich sagen. Ein sehr hübscher Film, mit ein paar Ausnahmen, über die wir gleich sprechen werden. Deswegen auch das Uncanny Valley. Tollen Set-Pieces, einem tollen Sound, einer atmosphärischen Musik, die ja dem Ganzen nicht viel mehr hinzufügt, aber sich, finde ich, eigentlich ganz gut über den Film gelegt hat. Und alles in allem wird er, glaube ich, einige Gemüter spalten. Also Die-Hard Alien-Fans oder generell Alien-Fans, zu denen wir uns eigentlich auch zählen können, oder?
Ja, würde ich schon sagen.
Und ich würde sagen, unsere Gemüter hat er gespalten und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen.
Nein, wahrscheinlich nicht, nein.
Aber es ist ein kurzweiliger Film, das kann man schon sagen, obwohl der 2 Stunden ist. Also ich habe keine Länge gespürt.
Nee, Längen habe ich auch nicht gespürt. Ich wollte dahingehend nochmal, für wen ist der Film, schon ergänzen. Ja, Fans, wobei ich bei diesem Fanservice immer noch nicht so ganz sicher bin, wen das wirklich ansprechen soll. Aber es gibt im Mittelteil einen ziemlichen Exposition-Dump für Leute, die Alien noch nicht gesehen haben, wo so im Schnelldurchlauf im Grunde der Lebenszyklus erklärt wird und das Ganze drumherum. Also da hat man schon irgendwie auch vielleicht die auf eine neue Zielgruppe so ein bisschen geschielt, die vielleicht so auf Horror steht.
Vielleicht auch deswegen der junge Cast.
Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, der junge Cast. Und es ist so ein bisschen auch das, naja, ich will jetzt nicht sagen Markenzeichen des Regisseurs, aber der setzt ja gerne auf. Also ich war ein bisschen an, wie hieß er, nicht See No Evil, mit dem blinden Mann. Don't Speak mit Gwen Stefani. Genau. An den war ich ein bisschen erinnert, auch so von der Art, wie die Figuren aufgebaut sind und die Charaktere, man sieht es jetzt nicht, in Anführungszeichen mache ich das gerade, erzählt sind. So, das war schon ziemlich ähnlich. Und ich finde auch, der Look des Films erinnerte dran und auch an seinen Evil Dead. Das war schon irgendwie eine Art des Looks, der Kameraführung. Hm. War schon ähnlich.
Und würdest du eine Empfehlung raushauen?
Ja, eine vorsichtige Empfehlung würde ich raushauen. Es ist, wie du schon gesagt hast, also man langweilt sich nicht. Es ist solide. So. Aber, und da gehen wir gleich ins Detail. Man hat, wenn man genau hingehört hat, sehr oft gehört im Kino, wie meine Augen in den Hinterkopf gerollt und zurückgerollt sind.
Nur zwei Murmeln.
Murmel, Murmel, weil es echt viele Stellen gab und auch viele inszenatorische Dinge, wo ich dachte so, das ist jetzt echt platt und dämlich und reden wir gleich im Detail drüber. Aber ja, kann man sich angucken, ist kein Ärgernis, ne? Das sind ja die Alien-Filme auch gern mal, dass man rausgeht und denkt so, oh Gott, was habe ich mir da angeguckt? Nein, das ist es nicht. Aber es ist nicht ganz unproblematisch, meiner Meinung nach.
Alles klar. Gut, dann haue ich kurz noch die kurzen Fakten raus zu dem Film. Der Film ist 119 Minuten lang, hat eine FSK von 16. Die Regie hat Fede Alvarez geführt, den kennt man unter anderem aus dem Remake von Evil Dead. Don't Breathe haben wir eben angesprochen. Dann hat er noch die leider nicht so gute Fortsetzung der mit Lisbeth Salander hier Verschwörung gemacht. The Girl with the Dragon Tattoo etc. Ich weiß gar nicht mehr, wie der auf Englisch heißt.
Ich weiß auch nicht.
Genau, und jetzt halt eben Alien Romulus. Der Film wurde unter anderem von Ridley Scott produziert und von Walter Hill, der auch schon Alien 1 1979 produziert hat, und Michael A. Pruss. Das Drehbuch stammt von Rodo Sayagüez und Fede Alvarez. Die Musik von Benjamin Wallfisch, den kennt man unter anderem auch aus dem Blade Runner 2049 Soundtrack, wo er mit Hans Zimmer zusammengearbeitet hat. Das ist, glaube ich, so ein Ziehschüler von Hans Zimmer. Die Kamera stammt von Galo Olivares und der Schnitt von Jake Roberts. Und der Cast, der ist sehr, sehr klein, wie es für einen Alien-Film gehört. In der Hauptrolle haben wir Kaylee Spaney, die spielt Rain Carradine. Dann haben wir den Androiden Andy. Eine ungewollte Alliteration. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber eigentlich hatte man schon ein A? Ja, man hatte schon ein A. Klar, ja, ein Alien. Klar. Ja, klar. Der wird gespielt von David Johnson. Dann haben wir noch den, wenn ich das richtig verstanden habe, Ex-Freund von der Rain, den Tyler. Der wird gespielt von Archie Renault. Wir haben noch ihre beste Freundin Kay, die von wem war die schwanger?
Von some random asshole. Ah. Ich dachte ja, da käme noch mehr. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich dachte, die wäre von dem Briten schwanger.
Nee, der Brite ist, auf den kommen wir gleich. Also auf jeden Fall, diese Kay wird gespielt von Isabella Merced. Die werden wir auch nächstes Jahr sehen in The Last of Us Part 2, denn da wird sie Dina spielen. Das schon mal, sei schon mal gesagt. Den wunderbaren Briten, den du meinst, den Bjorn, der wird gespielt von Spike Fearn. Und das ist nämlich der Freund von Navarro, die wird gespielt von Eileen Wu. Das ist unser Cast der Gen Z, der Weltraum-TikToker. Und es gibt noch ein, zwei weitere, die man im Cast führen könnte, aber die lasse ich raus, denn das wäre ein Spoiler. Der Film hatte ein Budget von ca. 80 Millionen US-Dollar, was für den Look des Films verhältnismäßig günstig ist, würde ich sagen. Aber es wurde halt auch, der komplette Film wurde in Budapest gedreht. Da haben wir uns nämlich auch bei den Credits gewundert. Die Namen, die klangen jetzt nicht amerikanisch oder englisch. Aber es ist ja nichts Neues. Werden viele Produktionen in Budapest gedreht. Einfach günstigere Steuer und generell niedrigere Löhne. Das tut dem Look aber keinen Abbruch. Und jetzt kommt eine Spoilerwarnung. Oder? Wir gehen jetzt in die Vollen.
Ja, absolut. Müssen wir, weil sonst ist eigentlich das meiste schon erzählt. Nein, also wir müssen jetzt auf jeden Fall dick, fett spoilern. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt ins Kino gehen und übrigens, wie ich gerade sehe, auch nicht auf Wikipedia gehen. Denn da steht dick und fett ein fetter Spoiler drin bezüglich der Personen, die in dem Film vorkommen. Wir haben ja lustigerweise im Vorfeld, als wir im Kino auf den Film gewartet haben, so scherzhaft, ängstlich darüber gesprochen, so, oh nein, das ist, also warum spielt das Ding zwischen Alien und Aliens? Hoffentlich wird es nicht so eine schlimme Passage geben, wo am Ende so ein kleiner Junge rumläuft und sagt irgendwie, ja, meine Freunde nennen mich Hicks. Und man sich so in Grund und Boden schämt. Und das ist alles ganz furchtbar.
Aber ich lag richtig, ne, als wir aufs Popcorn gewartet haben. Ich habe das mit Ash.
Also es war, sowas war absolut zu erwarten, aber auch. Es war klar, dass irgend so ein Verweis kommt. Die können nicht anders und
Das habe ich mir auch gedacht, aber nicht in diesem Maße. Nicht in dieser Schlagzahl. Das habe ich mir nicht so ausgemalt, ehrlich gesagt. Aber, ja. Und das darf man nicht vergessen, welches Studio hat Fox 2019 gekauft?
Ja, aber ich meine, warum soll, also, die haben jetzt keine Mickey-Maus-Mützen an, alle irgendwie.
Nein, was hat denn Disney aus Star Wars gemacht und aus Indiana Jones?
Aber ich verstehe diesen, also wir sind jetzt schon mittendrin in den, also die, du hast ja das schon angedeutet und wir haben es ja auch schon angedeutet in der, im Cold Open und im Intro, dass es sich um einen Film handelt, der eigentlich ein einziges Zitat ist. Letztendlich ist der Film eine Mischung. Ich finde, der ist eine ziemliche Schnittmenge aus Alien und Aliens. So, was so den Grad an Spannungsaufbau und Figurenkonstellation, aber dann auch Action hat. Und reingesprenkelt Versatzstücke von sowohl Alien 3 als auch Alien 4, ja. Vor allem am Ende.
Ja.
Und erfreulich allerdings für uns, muss man sagen, auch ganz viel liebevolle Verweise auf Alien Isolation. Sowohl was den Look und so Setpieces anging, als auch ja, so ganze Passagen. Also das war eh so eine Grundstimmung oder so ein Grundgefühl von mir, was ich jetzt nicht unbedingt als positiv auch sehen würde. Der Film hatte was sehr Gamiges für mich.
Ja.
Du hast eine kleine Raumstation und da gab es dann so einzelne Level. Facehugger-Level, Tunnel, Fahrstuhl-Level, so, ne? Wo man immer so
Zero-Gravity-Passage.
Zero-Gravity-Passage, das hat dann wieder an Dead Space erinnert. Wobei man sagen muss,
Ballerpassage mit Auto-Aim.
Genau, mit Auto-Aim. Rätsel-Passage. Aber dass man so Zero-G, da kommen wir auch gleich nochmal zu, noch nie genutzt hat, eigentlich unfassbar. Was war da denn los? Also es ist ja fantastisch. Also es ist ja eine total gute Idee, dass man da nie drauf gekommen ist, das zu nutzen. Das ist schon erstaunlich.
Das ist richtig, ja.
Ja, also es war sehr gamig vom Ablauf der Handlung. Die ist ja auch sehr dünne. So, also man ist ja ziemlich schnell auf der Station. Und dann ist ja quasi, bricht sozusagen Alien 1 an und ab der Mitte so ein bisschen wird da Aliens draus, so ganz
das,
leicht.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Aber du hast gerade die Station schon angesprochen. Ich habe mich im Film sofort gefragt, Moment mal, da ist eine riesige Forschungsstation über diesem Planeten,
absolut,
wo die... Und warum interessiert sich kein Mensch dafür? Oder warum hat nicht jemand mal nachgeschaut, was es damit überhaupt auf sich hat? Was macht diese Station da? Die fällt hier auf diesen Gürtel, der ähnlich wie der Saturngürtel um diesen Planeten rotiert. Was ein inszenatorisch sehr schöner Kniff ist, das muss man definitiv sagen. Und auch visuell super schön und sexy sah das aus. Aber warum zum Bums guckt da nicht mal jemand nach? Und warum gehen dann die Teenies, denken sie sich, oh, wir kapern jetzt mal hier so ein Schiff und wir haben ja unseren Androiden dabei und der hat Weyland Yutani Software in sich, also der kann das alles hacken. Ja, fliegen wir mal hoch, gucken mal, was da los ist, ne? Weil in 36 Stunden dann kracht das Ding da in diesen Gürtel rein und dann ist Essig, ja. Also, das ist schon wirklich wie, wo du dir am Kopf kratzt und denkst so, wartet mal kurz, warum wird da irgendwas zugesagt? Ich meine, wir haben den Film auf Englisch geguckt und nichts verstanden. Ja.
Also ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass irgendwann gesagt wird, also auch wenn das total dämlich wäre, haha, jetzt haben wir euch hier raufgelockt, weil, so, ne? Also genau wie du das jetzt gerade gesagt hast, Weyland Yutani, in jedem Film sind die total geil drauf, dieses Alien zu haben, zu analysieren und so weiter. Und jetzt haben die da diese Station, jetzt sind wir natürlich tief im Spoiler-Territorium, wo sie diesen Xenomorph, der warum auch immer der aus dem ersten Teil sein musste, hat mich jetzt nicht so super gestört. Ich fand es ein bisschen albern, dass der noch diesen komischen Speer da drin stecken hatte, den Ripley ihm da reingeschossen hat. Aber die haben da diese Station und die haben da, und auch dieser, der Rook, dieser Androide, erzählt ja auch mal, wie wichtig das ist und was das für eine, dass es die Menschheit verändern wird, und dann kümmert sich keiner um diese Station. Dann kriegt keiner mit, dass die da irgendwie kaputt ist. Die ist ja gefühlt eine Stunde entfernt, Flugzeit. Also.
Oder ist das, oder wir sind einfach nur selber dumm und das ist unmittelbar vorher passiert.
Ja, aber selbst dann würde doch irgendwie, also
ja, dann würden ja wissen, andere, dann würden ja irgendwelche Raumschiffe von Weyland Yutani da nachgucken, was ist da passiert.
Natürlich, eben, also wenn die so allwissend sind und immer, und also, ja, fragwürdig. Vor allem, aber das wirkte auch nicht so, als wäre es, ich meine, da waren ja jede Menge eingesponnener Leute auch schon. Also da muss das Alien ja, schon länger hat das ja sein, man sah ja auch auf diesem Video oder hat gehört, wie das Alien da sein Unwesen getrieben hat, hier der Große aus dem ersten Teil. Ja, etwas seltsam.
Wie fandest du die Figuren? Fandest du die sympathisch, interessant? Ja, nicht, oder?
Ich meine, gerade wenn man jetzt diesen Vergleich macht zu Alien, was ja so ein bisschen nahe liegt, ne, weil die Figurenkonstellation ja, also dass die Pilotin, witzigerweise, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass die und der schreckliche Brite ein Paar sein sollten. Das habe ich irgendwie komplett an mir vorbeigegangen gefühlt.
Um ehrlich zu sein, musste ich mir das auch anlesen.
Also, weil die hatten doch null Chemie und Szenen miteinander.
Mhm.
Und, aber Pilotin, also, das war ja wieder auch da, Disney, okay, ich will jetzt auch nicht auf dem Thema rumreiten, ein wunderbar diverser Cast, jede Nationalität war vertreten.
Ja, aber Alien war schon immer recht divers, also das kann man
ich wollte gerade sagen, das ist auch okay, aber man hätte sich gleichzeitig auch noch darauf konzentrieren können, dass die alle irgendwie einen Charakter haben, weil
das wäre schön gewesen. Ja.
Vollkommen uninteressant, der Brite, bis auf Nuscheln und unangenehmen Oberlippenbart, der hatte so ein Mini-Ding, wo gesagt wurde, seine Eltern sind gestorben, weil der, Androide in der Mine, die quasi nicht rausgelassen hat, um Leben zu retten.
Mhm, deswegen war er mega skeptisch Andy gegenüber.
Hat keinen Payoff.
Ne?
Also hat kein Ergebnis. Dann gibt es die Love Interest, der auch ultra blass ist. Die Schwangere, die nur dafür da ist, eine fiese Szene nach der anderen durchzuleben.
Mhm.
Und dann haben wir wenigstens die beiden Hauptfiguren, möchte ich mal sagen, mit Rain und Andy, und die haben irgendwie Spaß gemacht. So, also ich fand Rain, die hat das solide gespielt, die war irgendwie, also das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du hier Of Mice and Men, ich weiß gar nicht, wie du auf Deutsch heißt, diese Geschichte, dieses Buch auch verfilmt.
Von Steinbeck?
Steinbeck, genau. Ne, den schlauen Kleinen und den großen etwas Tumpen, der aber eigentlich nur auf ihn aufpassen will, musste ich dran denken, ist ja so eine typische Dynamik. Und das fand ich aber schön. Also auch die Idee mit diesem Androiden, der eigentlich schrottig ist, aber als Aufpasser und der dann diese Updates kriegt. Aber wobei ich auch da fand, das war eigentlich nicht, da kam irgendwann die Situation im Film, wo er dann sozusagen durch Rook, durch den anderen Androiden, so ein bisschen manipuliert wird. Aber das endete dann auch so ein bisschen abrupt wieder. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, aber ich finde, so grundsätzlich waren die als Figuren interessant, wenigstens mal.
Die haben zumindest etwas Background bekommen. Aber ich fand auch
so ein bisschen Emotion. So ein bisschen, also die hatten so ein bisschen Emotion wenigstens.
Ja, aber ich fand den Cast also wirklich super blass. Total austauschbar. Und ich finde wirklich, nur positiv herausgestochen hat David Johnson, der den Androiden Andy gespielt hat, den fand ich wirklich bockstark. Der hat das echt, ich habe den vorher noch nie gesehen, aber der hat einen echt glauben lassen, okay, der hatte so minimale kleine Manierismen, wo ich dachte, ja, der kommt vor allen Dingen diesen Androiden aus Alien Isolation, die halt fast gruseliger als das Alien im Spiel sind, kam der recht nah stellenweise.
Den Working Joe.
Working Joe hießen die, genau, ja. Ne, den fand ich wirklich klasse. Also Kaylee Spaney habe ich auch noch nicht so viel von gesehen. Ich habe gelesen, die hat den Mayor of Easttown mitgespielt. Die Serie habe ich ja gesehen, die war auch sehr gut, aber ich konnte mich nicht mehr an die erinnern.
Ja.
Ich glaube, von der wird man wahrscheinlich noch mehr sehen. Aber ja, also da konnte sie auch nichts für. Die Rolle gibt halt einfach wenig her. Ne? Und es ist, also Sigourney Weaver, er fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden. Und wir haben vorher diskutiert, was wir erwarten wieder, wenn es ins Cringe-Territorium geht, dass sie am Ende sagt, meine Eltern haben mich Rain genannt. Ich bin ein Waisenkind. Eigentlich heiße ich Amanda. Amanda Ripley.
Oh, ich krieg schon Gänsehaut.
Oh, puh. Oh, ich habe wirklich Gänsehaut. Das ist
und dann
so,
und Cut, Abspann. Mein Name ist Rain Skywalker, hätte sie vielleicht auch noch sagen können, um da eine Brücke zu schlagen. Aber ja, das ist so, wenn man auch, ich habe mir auch nochmal überlegt, wann die Charaktere irgendwie charakterisieren wollen würde, ne?
Kann ich nicht.
Ja, der eine ist vielleicht so der Heißsporn.
Wer ist der Heißsporn? Der Brite?
Der Brite. Und dann die Pilotin ist so eine coole. Aber auch irgendwie eigentlich alles gar nicht, weil die eh sterben. So. Und ich finde, das haben also wirklich sowohl Alien als auch Aliens als auch Alien 3 unfassbar viel besser gemacht.
Ja,
so, dieses Charakterisieren, selbst wenn die so kurze Szenen haben, aber du weißt einfach so schnell, wie die zueinander stehen und also wirklich so.
Das sind ja auch Charakterköpfe, auch selbst in Alien Resurrection. Also, ich meine, da spielt Ron fucking Perlman mit. Du kannst sie halt alle differenzieren halt auch, ne? Also, also vor allen Dingen, wir müssen ihn jetzt nochmal besprechen, Winona Ryder bekleckert sich da ja auch nicht mit Ruhm, aber du kannst sie halt wirklich gut differenzieren. Aber hier ist es einfach, da muss ich tatsächlich mal sagen, hier war der Cast mir dann doch zu klein. Also, da hätte ich mir. Und da können wir eigentlich perfekt die Brücke schlagen zu einem der größten Uncanny Valley-Momente in der jüngsten Vergangenheit, wo ich wirklich dachte, dieser Film, der will uns doch verarschen, oder? Wir haben es hier mit einer Hollywood-Produktion zu tun. Der Film sah bis zu diesem Zeitpunkt, hatte der mich total an der Hand und ich dachte, boah, sieht das gut aus. Und dann, dann wird das Gesicht von Rook gezeigt und es ist das Gesicht von Ian Holm mit einem wie so ein Snapchat-Filter Deepfake draufgesetzt, wo der Mund nicht weiß, was die Augen tun und es war wirklich Hanebüchen Scheiße und das hat mich so aus dem Film gerissen, wo ich dachte, ich schäme mich hier gerade ein bisschen. Ich schäme mich dafür, dass das abgenommen werden konnte.
Ja, es war ein Kinomoment, wie man ihn selten hat. Also, wie er das erste Mal dann da so hingestellt wird und da so, ist das Gesicht, das sah aus, als wäre das von einem falschen Winkel drauf projiziert worden und die Farben haben nicht gestimmt.
Die Gesichtszüge sind viel zu klein im Verhältnis zu der Größe des Kopfes.
Ja, der ist zu klein skaliert. Ich musste direkt an, ich glaube, der Film heißt Central Intelligence. Ich sprach davon, als er aus dem Kino rauskam, wo irgendwie das Gesicht von The Rock auf so einen total fetten Körper von so einem Jugendlichen in der Dusche gemacht wird, der dann gemobbt wird. Und es sah so schlecht aus. Es sah so unfassbar beschissen aus, wo man wirklich dachte, dann kann man echt 10 Minuten lang erstmal nicht mehr
Man muss diesen Schock erstmal verdauen. Und es ist doch, warum? Warum nehme ich nicht irgendeinen anderen Darsteller, der das, überleg mal, Michael Fassbender hatten wir ganz tollen Androiden in Prometheus und in Covenant. Wir hatten Lance Hendrickson in Alien 2 und 3. Wir hatten Ian Holm in Alien. Und Winona Ryder war halt nicht so gut, aber
ja.
Aber dann lass uns doch hier einen anderen Charakterkopf nehmen. Lass uns doch mal einen Namen hier reinsetzen. Warum denn nicht? Warum muss das Modell von Ash sein?
Ja, und dann so und vor allem, du hast es ja eben schon mal erwähnt, so warum haben die nicht, wenn Alien Isolation so, ich hab mich total über so einen Working Joe gefreut.
Ja.
Also der lag ja eh schon da und dann greift er die und das meinetwegen.
Ja, das war ja auch ein totaler Rückgriff auf Alien Isolation, wo so einer der fiesen Jumpscares.
Ja, nicht Jumpscare, so genau. Boah. Und ich dachte, und meinetwegen, wenn sie schon den Ian Holm irgendwie echt ausgraben müssen, da hätten sie es echt meinetwegen so machen können, dass die da so einen Working Joe liegen haben, der keine Gesichtszüge hat und der meinetwegen dann irgendwie so mit so der ähnlichen Stimme spricht oder am Ende sah man ihn ja so auf Monitoren, da ging es dann so halbwegs, ne, dass man gesagt hätte, irgendwie seine, was auch immer, KI ist da irgendwo drauf gespeichert und dann redet er über einen Monitor mit denen. Aber ich frage mich halt, warum der, also das war ja nicht so, dass Ash im ersten Teil irgendwie so eine private Agenda hat, So, der war ja halt irgendwie von Weyland-Yutani dahin geschickt. Also warum ja, zum
der war
Teufel?
Ein Werkzeug, mehr nicht.
Ja, warum soll der jetzt genau da? Also warum gibt's den so oft? Warum soll der so einen persönlichen
so eine persönliche Vendetta,
so einen Wunsch, oder? So eine Vendetta haben? Ja, das wäre wie als wäre der so der Oberbösewicht. So Palpatine ist zurückgekehrt.
Ja, ich musste da ein bisschen, weil er halt auf den Screens dann auch kommt, ne, an diese übermächtige KI da in System Shock und so denken. Ja. Ne? Also das hatte für mich totale Videospiele-Anleihen halt auch. Du hast es ja auch gesagt. Wenn der auf dem Screen dann da ist, dann sieht das okay aus. Das funktioniert für mich nur im Videospiel. Du hast, wenn du die Videospielgrafik als solche akzeptierst und wenn da dann jemand aussieht wie Ian Holm, dann bin ich damit fein. Aber nicht in einem Realspielfilm. Also lass doch diese scheiß Deepfake-Kacke sein. Wir haben es in Mandalorian gehabt, wo es dir den Rücken kalt runterläuft. Du dir einfach denkst, ja, nimm doch einen Schauspieler, der dem ähnlich sieht und die Leute werden es dann trotzdem kaufen. Ja?
Ja.
Oder nehmt jemand anderes. Aber das ist diese Technik, ich weiß nicht, die ist einfach noch nicht ausgereift. Und da muss man das sein lassen. Weil, also ich frage, das kann wirklich nur eine Idee von irgendeinem fucking Executive bei Disney oder sonst wem gewesen sein. Yeah, we have to put this in there, ne? Hier, Ash, ne? Member Berries und so, ne? Wir müssen hier den.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen Legacy-Charakter, muss irgendwie.
Es ist dieser auftauchen Trend. Dieser Trend. Ich kann es nicht mehr sehen.
Und vor allem, das Schlimmste war der Moment, ich wusste, dass es kommt, wo er sagt, so, you've got my sympathy. Und wo ich so denke, warum? Also auch da, ist das denn eine feste Programmierung, die dieses Ash-Modell oder das Rook-Modell hat, dass der das am Ende immer noch sagt, um irgendwie den Leuten einen mitzugeben, mental?
Wink, wink.
Ja, also das ist doch so. Und ich meine, das war noch nicht mal der schlimmere von den Sätzen, ne? Dann kam ja noch einer, wo ich am liebsten den Kinosessel vor mir weggetreten hätte, weil ich das so dumm.
Get away from her, you bitch.
Ja, bleiben wir doch mal direkt bei der Zitatenwelle. Weil, vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass das ganze Ding vor Aliens spielt, hat der Andy das gesagt, bevor Sigourney Weaver es gesagt hat, theoretisch, in einer Situation, die überhaupt keinen Sinn macht. Und ich habe mich da gefragt, weil er da auch diese Pause macht, get away from her, you bitch, ob das dann als eine Art Gag gemeint war, also im Sinne von, es macht keinen Sinn, weil es war so, es passte auch überhaupt nicht zu dieser Figur von Andy. Also null. Und I prefer artificial person, sagt er auch nochmal. Und du denkst einfach, warum, also was ist es, also, und ich habe mich da auch gefragt nochmal, sitzen da Leute im Publikum? Ja, genau, Bishop hat das ja genau im Zweier dann gesagt und Andy sagt's hier. Und sitzen da Leute im Publikum und sagen so, ach geil, ja, Mann, oh, Butter aufs Popcorn. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Ich finde das halt, das ist so dumm. Und so, das ist ja auch irgendwie, ist das anbiedernd? Ich weiß noch nicht mal genau, was das ist. Es ist einfach nur Quatsch und dämlich.
Ja, das ist wirklich, das macht einen wirklich wütend. Also es ist und das zieht den Film so runter, weil der Film ist ja wirklich,
ja.
Der macht ja auch Spaß, der sieht gut aus und ja, ich meine, du hast halt auch die Pulse Rifles da drin, das finde ich
ja, klar.
Das finde ich aber auch okay, das ist legitim, die damit, das wäre zum Beispiel Fanservice. Den fand ich okay, aber wenn es nur das gewesen wäre und noch zwei, drei kleinere Sachen, die vielleicht im Hintergrund sind, also wie Fanservice, wie diese Speicherstation, die du in die den Alien ja, Isolation, schön. Wo du ja. dran speichern kannst in Echtzeit oder dran speichern musst, dass sie die hier in dem Schiff auch so eingebaut haben, also auf dieser Station Romulus und Remus. Das fand ich nett. Mhm. Solche kleinen Details, sowas doch bitte. Dass man den Film, das regt einen ja auch dazu an, den Film wieder und wieder zu gucken und kleine Details zu erkennen. Aber doch nicht genau. Bitte so on the nose. Das ist doch einfach nur wirklich. Also ich habe das Gefühl, bei so großen Hollywood-Produktionen, die muten den Menschen, die dieses Produkt schauen, wirklich nichts mehr zu. Und das finde ich so ein trauriger Trend.
Ich finde, jetzt gut gefunden, wenn Rook am Ende, wenn er dann abstürzt, noch Game Over, Man, Game Over geschrien hätte. So, wenn er so in Flammen aufgeht. Das wäre ganz gut gewesen. Aber die hatten da was ich auch noch nett fand, am Anfang waren ja auch, das sah, die sahen ja fast aus wie die Minispiele bei Alien Isolation, wo man die Türen öffnet und so auf den Monitoren. Das war ja fast wirklich genau wie diese Menüpunkte, das fand ich auch schön. Der Dipping Bird war irgendwo, stand am Anfang auch nochmal irgendwo.
Ah, den hab ich nicht
so
gesehen.
Kleinigkeiten. Ja, das ist halt irgendwie, so ist es halt, es ist halt okay, ne, weil das halt auch die Welt ist und die haben ja auch wieder diesen altbackenen Technikstil, diesen Retro-Future, wie auch immer man das bezeichnen mag. Das ist alles okay, weil es halt auch die Welt ist. Das, die muss ja auch nicht verändert werden. Aber und damit sind wir eh jetzt, also dieses Zitieren, ne, das ist ja ein Hauptding dieses Films. Der Film ist ja wirklich Alien, die Checkliste. Ne? Du hast den Facehugger, du hast den Chestburster, du hast die eingewobenen Menschen, du hast eine Art Flammenwerfer, du hast eine Pulse Rifle. Am Ende wird das, ich nenne es jetzt mal auch Alien, rausgesaugt wieder. Ist alles da. Also es ist wirklich, und das ist gleichzeitig auch ein Problem, was ich hatte, es ist nicht unbedingt Alien die Überraschung, der ganze Film.
Ich glaube, dieser Film, der existiert gar nicht mehr. Der wird auch nicht mehr kommen. Also deswegen, also ich glaube auch, dass das Genre halt einfach auserzählt ist und ausgelutscht. Also wir sehen halt immer noch gern dieses geniale Monster, was halt auch irgendwie wieder viel zu spät hier auftaucht
und zu wenig.
Zu wenig und total überhaupt keine Bedrohung ausstrahlt, finde ich.
Ja, richtig.
Im Vergleich zu den ersten vier Teilen vielleicht, würde ich sagen.
Mhm. Ja.
In Alien Covenant habe ich es was ähnlich. Da ging es mir auch eher auf den Keks so. Aber was ich sehr stark fand, ich meine, es gab ja ein paar
Anhang.
Ja, es gab ja auch ein paar neue Elemente. Also zumindest der Chestburster, der ist halt, das fand ich mal ganz nett, dass sie nicht wieder so einen klassischen Bull, der kommt durch die Brust und zack und fertig, sondern dass er sich so langsam so aus dem Brustkorb oben da so rauspressen muss. Das fand ich gut, das sah auch super aus. Das war eine Puppe, das war also generell die waren ja sehr sehr viel praktische Effekte. Ja. Die haben ja auch was ich sehr schön fand, Fede Alvarez hat die Crew von Aliens, die damals an Aliens zusammengearbeitet haben, danach dann jeder ist so seine eigenen Wege gegangen, hat er wieder zurückgeholt und die haben alle an den praktischen Effekten gearbeitet und das finde ich das eine coole Sache und das sieht man auch, das transportiert sich die Aliens sehen richtig, also die Aliens sahen schon lange nicht mehr so gut aus wie hier. Das muss man definitiv sagen.
Mhm. Und ich würde sagen, Chestburster, bester Chestburster in der ganzen Reihe in diesem Film.
Ja, unterschreibe ich. Und du siehst halt mal, wie das Alien, die Geburt des vollständigen Xenomorphs, wie das da aus diesem Ding
super.
Da so rauskommt. Sowas. Also du musst ja auch irgendwie was Neues zeigen und kreieren, damit der Film in sich überhaupt Sinn macht, weil sonst ist es halt einfach nur ein warmer Aufguss von allem, was wir bisher gesehen haben.
Ja, ich fand die, dass man diesen Lebenszyklus, das hat man sich ja bei Teil 1 immer gefragt, wieso ist denn das so schnell so groß? Also hier in dem Film geht das ja noch mal rasanter. Also es ist ja so komplett Banane inzwischen eigentlich. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass es halt in dieser Wandvagina drin hing, die sich dann geöffnet. Die war auch schon angenehm unangenehm.
Unangenehm.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass es dieses eine Alien über den ganzen Film ist. Dass die durch die Station jagt. Weil es gab auch eine, wie ich finde, echt gute Szene, wo Andy sich entscheiden musste, ob er diese Tür öffnet, um die Schwangere reinzulassen oder nicht. Wo dann dieses Alien gewartet hat darauf, dass die Tür geöffnet wird. Und das fand ich cool, weil ich dachte, das hat so ein bisschen, das zeigt mal so die Intelligenz des Aliens. Und ich hätte mir mehr gewünscht, mehr so eine Konzentration auf dieses eine wieder. Also so eine Rückbesinnung auf die Stärke des ersten Films und vielleicht auch des dritten. Ein schlaues Biest und die müssen irgendwie versuchen, in der Station das irgendwie schlau zu umgehen, zu besiegen, wie auch immer.
Ja, die haben ja das schlaue Biest dann und noch diverse Facehugger.
Genau.
Darf man auch nicht vergessen.
Andere schlaue Biester, die nachher im Tunnel kommen, die dann vielleicht nicht mehr ganz so schlau sind. Die
sind Kanonenfutter. Aliens.
Kanonenfutter, genau. Ich fand, wie ging dir das? Ich war von den Facehuggern so ein bisschen, die waren schon mal gefährlicher. So.
Die sahen ja auch ein bisschen anders aus. Normalerweise sind die immer so beige-grünlich. Und hier sind die ja so eher dunkel. Braun schon fast.
Ja. Und auch diese Aufbewahrung, das war ja ganz nett.
Ich finde, mir gehen die irgendwie auf den Keks. So. Also,
ja.
die Idee ist immer noch genial, aber das ist halt auserzählt und die macht nichts mehr mit mir. Die gruselt mich nicht und die gruselt mich, wenn ich die in den Videospielen begegne, weil die schwer zu treffen sind und weil die flink und sind, weil die dir ins
Schluss
Gesicht
ist dann
springen.
Auch direkt.
Und weil du das aus der Ego-Perspektive erlebst. Aber ey, im Film so, ja, komm, ein und dann ist Jod. Weil, und dann die vielen so, nee.
Genau, die vielen, das ist nämlich das, ich meine, ich will dem Film jetzt nicht ankreiden, dann macht man wenigstens mal die Idee, dass es halt ein paar sind, aber wenn die da alle so boing, 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 so aus allen Lücken kommen und dann hauen die halt mit irgendwelchen Sachen so weg.
Frozen Facehugger.
Ja, also dann finde ich die in Aliens die Szene, wo dann der eine da mit in dem Raum ist, der von Burke da reingelassen wird, viel gruseliger.
Absolut.
Ein Vieh. Und das ist eine super Bedrohung. Und dann hast du jetzt halt so eine Flutwelle. Und das ist halt das Ding. Du kennst es, du weißt, was passiert. Du weißt beim Chestburster, was passiert. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass da irgendwie ein Kniff kommt. Und egal, wie gut der jetzt aussah, der sah wirklich gut aus. Aber ja, 1000-mal gesehen. So. Ich habe auch schon die eingewobenen Menschen in den Kokons gesehen. Und ich habe auch das Alien an sich schon mal gesehen. Und da fehlt halt einfach so ein. Man kann, also Alien Resurrection reden wir noch drüber, Alien Hoch 3 reden wir auch noch drüber. Man kann den auch wahnsinnig viel ankreiden, mit Sicherheit. Aber so dieses, so total auf Nummer sicher gehen, das war ja fast wie so ein Soft Reboot irgendwie der Film. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber es war halt wirklich sehr so, ja, okay, ja, kenne ich, ja, alles solide wiedererzählt, so.
Wie fandest du den Einsatz des Pathogens oder Black Goo oder schwarzer Schleim? Keine Ahnung, wie genau der Begriff jetzt dafür ist. Glaubst du, das war Ridley Scotts Idee, den da noch mit reinzunehmen?
Schwierig. Wobei ich glaube, dass das, da der Film sich eh wie so eine Liebeserklärung an alle Alien-Filme so anfühlt, glaube ich eher so, dass der Regisseur das. Also irgendwie wirkte, ich finde, es wirkte jetzt nicht wie ein totaler Fremdkörper.
Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es gut, dass sie das mit reingebracht haben, weil man wird ja immer noch, man hat immer noch eine riesen Wissenslücke und weiß nicht, was es so wirklich damit auf sich hat. Und zumindest wird jetzt mal erklärt, was das auf sich hat, ne? Warum Weyland Yutani eigentlich nicht hinter dem Alien her ist, sondern hinter diesem schwarzen Schleim oder wie man das auch
nennt.
Dem schwarzen Gold, dem Pathogen. Und dass man natürlich dann, und du weißt natürlich, wenn du schon ein paar Filme geguckt hast und auch jeder normal denkende Mensch erkennt sofort, wenn du dann siehst, was mit der Ratte passiert. Okay, die Schwangere, sie wird es sich spritzen.
Das war so, ab dem Moment, wo sie sagt, ja, I'm pregnant, da wusste man, es war exakt klar, was am Ende des Films passiert.
Ja.
Nicht in welcher Form, aber es war exakt klar. Sie kriegt auf jeden Fall einen Xenomorph, bringt sie auf die Welt, warum auch immer. Aber in welcher Form, das war natürlich nicht ganz
klar. Und auch hier müssen wir wieder darüber reden. Dieses CGI, die gebärt ja, also Rucki-Zucki, ein Ei. Also sieht aus wie so ein Ü-Ei mit so ein bisschen Schleim dran. Und dann guckt er so ein CGI.
Juhu! So ein freundliches, weißes Gesicht.
Also und, auch da wieder CGI. Granatenkacke. Also das
Oder eine beschissene Puppe. Aber auf jeden Fall beschissen.
Also das sah für mich nach CGI
einfach
aus.
Nur albern aus.
Das sah wirklich albern aus. Und du hast mir ja auch dann irgendwie danach erzählt, dass die Darstellerin gesagt hat, boah, das ist so die krasseste Szene und das konnte sich keiner angucken. So, hä? What? Also vergleich das mal mit der Szene, wo sich Noomi Rapace in Prometheus da in diesem Kaiserschnitt macht. Das ist eine geile Szene. So war's
ja, oder
dann.
Hier im letzten da, wo dem aus dem Rücken da der
ja,
der
das ist unangenehm.
Rauskommt. Das war unangenehm. Das war jetzt, also es war auch nicht schön, aber es war auch, und ich fand es eigentlich auch so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, da kam so die Evil Dead Wurzeln so ein bisschen, wo ich dachte so, das ist so bemüht eklig jetzt. Das ist so, jetzt machen wir den Moment, wo man drüber reden wird, aber es funktioniert eigentlich nicht.
Aber ich finde, was funktioniert, war diese Kreatur, die sie da geboren hat, die halt innerhalb von 2 Sekunden 3 Meter groß ist. Ja. Ähnlich wie das Alien, man muss das auch wirklich einfach nicht in Frage stellen, man muss das akzeptieren. Weil wenn man das nicht akzeptiert, dann kann man Alien 1 genauso auseinanderreißen. Aber das Design fand ich schon, das war so eine Mischung aus Alien und, wie heißen die nochmal, Konstrukteure aus Prometheus, ja, oder?
Ja, ja, genau.
Und ich finde, das sah wirklich fies aus. Das sah wirklich eklig aus.
Weil er halt gelacht hat. Das war halt das Unangenehme, dieses Lächeln irgendwie.
Und ich musste auch an Dead Space denken, an die Neomorphs heißen die, weil die auch so große, deformierte Extremitäten haben. Und das fand ich, vielleicht war es auch eine kleine Hommage an dieses fabelhafte Spiel, keine Ahnung.
Ja, aber ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand den auch, also ich erinnere mich nicht an meine erste Berührung mit dem Newborn in Alien Resurrection. Das ist ja auch, es ist ja ähnlich, ne? Also haben wir auch schon mal so ein bisschen gesehen, aber ich fand den hier deutlich unangenehmer, so in der ganzen Art. Auch diese Szene, wo er dann seine Mutter dann da kaputt nuckelt, was auch immer der da mit ihr gemacht hat, an ihr rumzuzelt. Das war schon, das war auch unangenehm. So, also das ganze Vieh, leider wieder, habe ich schon 100-mal jetzt gesagt, ja, oder 2-mal bei unseren Alien-Besprechungen, ich fand so die wie das Vieh dann entsorgt wurde, das hat man auch gar nicht so richtig mitbekommen, die hing dann an dem Seil zusammen und dann ist es irgendwie kaputt gegangen mit der Station oder rausgefallen.
Ich weiß gar nicht, auch genau. Nicht mehr.
Das ist irgendwie rumsdi-bums, die hat es ganz viel gemacht, da fand ich wieder, was mit dem Newborn passiert, deutlich kreativer. So, ach, da freue ich mich ein bisschen drauf, wenn wir schon über Resurrection reden. Ja.
Ich finde aber, was in Resurrection, ich habe es sehr, sehr fies in Erinnerung auch. Das ist auch fieser Body-Horror da.
Ja.
Vielleicht der fieseste so, der ganzen Reihe.
Ja. Ich finde allerdings, was mich ein bisschen auch, deswegen meinte ich eben, ich hätte mir so ein Alien gewünscht und vielleicht dann irgendwie einen anderen Kniff, wie mit dem umgegangen wird, dass das Alien in den letzten Filmen immer so, das ist so ein Nebenschauplatz oder so ein Nebengedanke nur noch. Also es wird eigentlich immer durch eine andere Kreatur so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Und irgendwie, ich finde jetzt, das hat mich jetzt, dass das jetzt am Ende da passiert ist, das hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört. Und ich finde auch die Idee irgendwie von diesem Hybrid-Vieh am Ende auch irgendwie okay. Also mich macht das jetzt nicht wütend. Ich bin da irgendwie völlig emotionslos, dass es das gibt. Aber ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn man sich aufs Alien an sich konzentriert hätte. Also ich fand zum Beispiel, der Schritt von Alien zu Aliens mit der Queen war halt so ein logischer, geiler Schritt. So. Und das, finde ich, macht das bei mir jetzt nicht so eine Wirkung, dass ich denke, ah ja, Mensch, cool, klasse. was sie sich jetzt ausgedacht haben, so als um das zu toppen.
Die Frage, die man sich ja jetzt auch stellen muss, einfach, was gibt der Film dem Alien-Franchise Neues? Ist der nötig gewesen? Ich meine, du hast jetzt keine, also mir hat der halt jetzt rückblickend einfach nicht viel mehr neue Inhaltspunkte gegeben, wo ich sage so, ah, jetzt weiß ich mehr über diesen Organismus, außer halt, dass das Pathogen halt wirklich das Weyland-Yutani dahinter ist und was das machen kann oder was das für Möglichkeiten bietet, aber vielmehr auch nicht. Weil ich hätte mir halt wirklich gewünscht, und das hätte ich vielleicht, wäre besser gewesen, warum haben sie denn nicht Alien Isolation verfilmt? Weil, ich meine, das Spiel zwischen Alien 1 und Aliens, ja? Und das ist genau die Zeit, wo Amanda Ripley gelebt hat. Warum macht man das denn nicht? Also das hätte man doch machen können. Und dann dann hättest du vielleicht auch noch mal Sigourney Weaver irgendwie zurückholen können in irgendeiner Form. Also,
ja, mit dem Deepfake, mit dem furchtbaren so am Ende. aber das dachte ich nämlich, also ich habe jetzt nicht daran gedacht, das finde ich auch eine ganz reizvolle Idee, aber dass man zumindest, ich will jetzt nicht schon wieder auf diese Working Joes unbedingt zurückkommen, aber dass man irgendein neues Element gefunden hätte, was so, also eine Station, du hast das Alien und dann ansonsten wären so die ganzen Working Joes hinter denen daher gewesen, das hätte ich irgendwie, also wäre irgendwie ganz geil mal gewesen, also eine neue Gefahr, weil das Schöne war bei den Alien-Filmen, dass du immer dieses Thema hast, aber in unterschiedliche Szenarien gibst. So, ich meine, Alien 3 ist jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, aber das ist natürlich auch nur ein Alien, das Leute dezimiert. Aber da ist halt eigentlich so dieses Gefängnis der Hauptdarsteller so ungefähr, also so eine Art Hölle, wo die sich alle befinden und der Cast und die Figurenwelt, an die Ripley da gerät. Und bei Alien 4 ist es halt halt irgendwie so, da ist es halt interessant durch diesen ganzen Komplex mit den Wissenschaftlern, die da experimentieren. Und ich frage mich halt, also die Frage ist ja tatsächlich, was will man von diesem Franchise? Weil es wurde ja auch gemeckert dann bei Prometheus und bei hier dem anderen,
Covenant.
Wo, da wurde sich da zu viel entfernt und da wurde gemeckert, da wurde ein Alien ans Ende nur so dran gehängt, aber eigentlich geht es um was anderes. Ich glaube, du kannst die Leute auch nicht so richtig glücklich machen. So,
ja, aber der Ansatz in Prometheus, der war ja schon genau das Richtige eigentlich.
Ja, der hatte andere Probleme.
Der hatte da andere Probleme. Ich bin immer noch der Meinung, die erste Stunde ist einfach richtig, richtig geil und richtig gut. Und, und das visuelle Bretter, das kann man Ridley Scott einfach nicht absprechen, dass die Filme, auch Covenant sah gut aus. Das kann man, also das kann man denn nicht absprechen.
Der hat auch viele gute Gedanken. Also der hat viele gute Ideen. Der hat halt nun leider die dümmsten Menschen aller Zeiten im Film. Und ich übernehme das Fingern, während du reinpustest oder wie auch immer die Szene ging.
Ja. You'll do the flute, I'll do the fingering.
Yeah. Fingering, ja. Zwinker, Zwonker. ja, es ist halt total schwierig, sozusagen, wo packt man halt das Alien als nächstes hin? Also wie kriegt man, ich meine, ich musste auch an Predator, den indigenen Predator denken, wie hieß der denn nochmal?
Prey.
Ja, genau, wo die den, da war zumindest irgendwie ganz nett, dass die den in ein anderes Setting setzen mit Menschen, die eigentlich auf dem Papier gar keine Chance hätten gegen den. So. Das ist halt irgendwie ein Ansatz, der reizvoll ist. Vielleicht muss man irgendwas finden, wo man sagt, wir haben das Alien, jeder kennt den Zyklus des Aliens, wie das funktioniert, aber es wird dadurch interessant, weil wir es jetzt in Situation XY packen.
Ja.
So. Alien im Mittelalter, was weiß ich, keine Ahnung. So.
Ja.
Ne? Alien im Altenheim.
Boah, da mache ich mir jetzt schon in die Hose.
Ja, oh Gott. Ja. Und so ein Alien, das aus einer alten Person, aus einem Rentner rausgekommen ist, schon mit so einem Krückstock.
Boah, alte Menschen sind eh maximal creepy und dann auch mit einem Alien. Ja. Nee, lass mal bitte.
Ja, also. Es ist also kein schlechter Film, aber macht halt nichts mit irgendwem und dann, also mit mir zumindest nicht, und dann fehlt da so ein bisschen eine stärkere Emotion.
Ja.
So. Ne? Also Andy hat irgendwie Bock gemacht und weil es gibt ja kreative Ansätze in dem Film jetzt auch. Da war ja zum Beispiel die Zero Gravity Szene, die nach diesem Gang kam oder während des Gangs, wo halt immer ja, quasi alle kurz in die Luft fliegen, dann wieder auf den Boden knallen. Das wurde ja ganz schön auch angeteased am Anfang. Die hat zum Beispiel Bock gemacht, weil es neu war. Weil es einfach ein komplett neues Element war. Ich fand auch der das Blut des Aliens, das dann so als Parcours, als Hindernis, auch wenn es ein bisschen gamey war, durch die Luft geschwebt ist. Und diese ganze Sequenz im Fahrstuhl. Wie gesagt, das gab es noch nicht. Es ist erstaunlich, dass es das noch nicht gab. Man hat es im Film noch nicht so viel gesehen. Und das hat Bock gemacht. Also das war so der Part des Films, wo ich dachte, ja, das hat jetzt zieht es gerade so ein bisschen an, das macht Bock. Ende der Sequenz habe ich wieder nicht verstanden, weil das Alien ist mal irgendwie eine totale Bedrohung. Dann lässt es sich Zeit. Keine Ahnung warum, Drehbuch, warum auch immer.
Es hat kurz das Drehbuch am Lesen.
Ja, genau.
Come on, my baby, come on, my honey.
Ja. aber das hätte ich mir mehr gewünscht. Wie gesagt, dieses ein einziges Alien, aber immer andere schwierige, krude Situationen, wo sie dann irgendwie nach und nach sowas wie irgendwie wie eine Höllenfahrt der Poseidon, wo die sich so durchs Schiff bewegen und nach sterben alle, weil die von schlimmer Situation zur nächsten müssen und ja, irgendwie sowas.
Ich würde noch die eine Setpiece hervorheben mit der Temperatur, wo die halten müssen, weil die Facehugger nur auf Temperatur und Unterschiede reagieren. Das fand ich auch mal wieder eine ganz gute Idee. Aber da glaube ich tatsächlich, dass diese Sequenz in Händen von einem noch fähigeren Regisseur, hätte man die Spannungsschraube noch ein bisschen mehr zudrehen können. Also das wurde mir
Das war komisch, die war null spannend.
Nee, der Film war generell halt auch nicht gruselig.
Witzigerweise.
Fandst du den gruselig?
Nein, null. Aber Ich wollte nämlich gerade sagen, der Vergleich, wenn du an Don't Breathe denkst, der hatte zum Beispiel, wo der im Bett liegt am Anfang, der Blinde.
Mhm.
Da gibt es eine Szene, wo die so um ihn rumwandern und dann kommt irgendwann, schwenkt die Kamera zu ihm und dann sitzt er auf einmal so aufrecht im Bett. Die fand ich spannend, zum Beispiel. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, ne? Also wirklich, wo du so dich nicht bewegen, möglichst langsam. Aber hier hat das irgendwie, also hier, weil du auch wusstest einfach, was passieren wird. Es war ganz klar, die kommen nicht da durch. Es ist ganz klar, es fängt einer an zu schwitzen und dann geht's los.
Ja,
oder
man spielt mit der Erwartungshaltung und die springen halt einfach nicht. Kann man da auch mal machen.
Ja.
Subverting Expectations.
Ja, das passiert was ganz anderes. So. Irgendwie.
Ja.
Es kommt Lance Henriksen mit Deepfake plötzlich. Übrigens, bist du Schachspieler?
Ich kann Schach, aber ich habe es länger nicht mehr gespielt. Wieso?
War das mir fiel, nee, ich habe gerade nämlich drüber nachgedacht. Es gibt den Rook und es gibt den Bishop. Also zwei quasi Schachfiguren.
Welche Schachfigur ist denn der Bishop? Der Turm?
Nein, es gibt auch noch.
Das Pferd?
Oh
der
Gott.
Springer?
Der Läufer.
Der Läufer.
Genau. Das ist, glaube ich, der Bishop.
Aha. Und wer ist Rook?
Und der Rook ist der Turm, glaube ich. Und ich wollte gerne wissen, ob das irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dem Turm und dem Läufer, dass die irgendeine Besonderheit haben. Weil es ist kein Zufall, dass die den Rook genannt haben.
Okay.
Es muss irgendein, also, weil, fiel mir jetzt gerade auf, weil Rook ist Turm und Bishop ist der, der Läufer und vielleicht gibt es irgendeinen Spielzug, wo die beiden irgendwas, liebe Zuschauer, wer besser mit Schach auskennt als ich,
liebe Zuhörer,
und die Figuren sogar kennt, liebe Zuhörer, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob es irgendeinen speziellen Zug gibt mit dem Bishop und dem Rook.
Jetzt findest du die tiefere Ebene von Alien Romulus.
Nee, weil ich habe mich gefragt, weil du, es ist ja hinlänglich bekannt. A. Ash, B. Bishop, C. Call, D. David, E. Erwin. Nee, ich weiß gar nicht, wie der am Ende noch hieß. Aber die sind ja durchnummeriert, die ersten, in den ersten Filmen, die Androiden. Also
ja,
bewusst
ja.
Durchnummeriert. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum er halt Rook heißt.
Ja, das ist eine. So. Das kann man sich schon mal fragen, ja.
Ja, bitte recherchiert das für uns, liebe russische Schachexperten, die uns hören. Ja. Ich hatte übrigens, um das mal so abschließend auch nochmal zu sagen, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass im Kino besonders große Spannung geherrscht hat, ehrlich gesagt.
Nee.
Also mal abgesehen davon, dass neben mir einer immer aufs Handy geguckt hat, was ein bisschen genervt hat. Aber du hast ja normal, merkst du in so einem Setting dann im Kino auch so eine Anspannung, wie sich das dann löst und dann gibt es nervöses Lachen nach so einer Szene und es wurde alles so ein bisschen so hingenommen.
Mm, stimmt.
So.
Okay, aber ich würde abschließend zum Positiven noch wirklich sagen, alle Sets, grandios, echt, hat sich total transportiert, dass man sich da auch mal wieder einen Film anguckt, wo auch wirklich Handwerker ihre Leidenschaft haben reinfließen lassen.
Mhm.
Deswegen bin ich da sehr happy drüber. Und ich finde die Einstellung im All mit diese Komponente, mit diesem Gürtel des Planeten, wo ich nicht weiß, wie der heißt, das sah wirklich verdammt gut aus. Das war wirklich, der Film sah einfach extrem gut aus, abgesehen von dem komischen Baby, was aus dem Ü-Ei hüpft und dem Uncanny Valley Ash, sah der Film wirklich, also war einer der besseren Filme in letzter Zeit, die ich gesehen habe.
Wie gut wäre das einfach gewesen, wenn der Ash, der Rook da mit manipuliert hätte in der, und dann hätte das Baby am Ende so ein Rook-Gesicht drauf gehabt. So Deepfake. Ha. Hätte ja sein können, ne? Wenn er Gott gespielt hat und dann irgendwie seine DNA da, und er hatte keine DNA, seine Milch da reingemischt hätte.
Und das führt zu weit.
Ja, aber es hätte auch gepasst zu Don't Breathe. Spoiler-Alarm.
Okay, komm. Ja. Lass uns mal unsere Shots raushauen. Wie viel gibst du dem Film? Also ich 10 von 10.
Ich gebe auch 10. Geben Sie mir, wir kriegen dafür ein Disney-Plus-Abo umsonst.
Ich zähle gerade die Scheine.
Ich würde 6 von 10 geben. Ich glaube allerdings, wenn man von Alien keine Ahnung hat, sind es wahrscheinlich eher so 7. Aber für jemanden, der das schon gesehen hat, ist es so überraschungsarm und nur eine geile Optik reißt es dann nicht. Also ich würde sagen 6. Vielleicht nochmal gucken, dann kann, also es ist, ja, so eine 6.
Mich würde es auch total interessieren, ob es da Jugendliche draußen gibt, 16-Jährige, die den Film total frisch sehen, die vorher noch nie einen Alien-Film gesehen haben, wie die den finden. Das würde mich echt interessieren. Falls irgendjemand hier zuhört, der da reinfällt, in dieses Muster, gerne mal in die Kommentare bei Instagram schreiben, würde mich echt interessieren. Aber für uns
von der Generation Z, die ich am Anfang beleidigt habe im Intro, hat das jemand gehört hier und meldet euch.
Aber für uns alte Säcke ist das halt nicht viel Neues. Deswegen bin ich da bei dir. Ich habe nach dem Kinobesuch zwischen einer 6 und einer 7 so ein bisschen gehangen, aber ich würde auch, die Tendenz geht eher zu 6. Ja, 6 von 10. Demokratisch, ja. Beide. Als Alien-Fans sollte man sich den auf jeden Fall angucken, weil man wird auch seinen Spaß damit haben. Definitiv.
Ja. Er hat es also auf jeden Fall bei mir zumindest nicht auf ein Treppchen geschafft. Da werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber reden, hoffe ich, denke
Hoffentlich,
ich.
Genau.
Und bis dahin bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.